Deutschland. Die Crime-Doku von Bild.
Unser heutiger Fall, liebe Leute, dreht sich um einen der meistgesuchten Verbrecher Amerikas. Es geht um eine jahrzehntelange Jagd. Und in Deutschland nimmt alles seinen Anfang. Willkommen zu Tatort Deutschland. Ich bin Stefan Netzeband.
Und ich bin Mirko Kasimir. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Unser heutiger Fall ist dreimal Thema bei America's Most Wanted in den Jahren 1990, 2005 und 2013. Das war eine beliebte US-Fernsehsendung zur Aufklärung von Kriminalfällen. So ähnlich wie die Sendung Aktenzeichen XY vom ZDF. Es geht heute also um eine Jagd nach einem Täter, die wirklich keine einfache war.
Es ist 1978, als ein in Deutschland stationierter US-Soldat im Raum Frankfurt eine Frau vergewaltigt. Der Täter wird ermittelt, er wird geschnappt, er kommt ins Militärgefängnis und als er dort seine Haft vorläufig abgesessen hat, wird er in die USA abgeschoben.
Und in den USA geht es jetzt auch weiter, beziehungsweise füllt sich seine Kriminalakte erst richtig. Die Rede ist von einem Mann namens Donald Santini. Er stammt aus einer texanischen Militärfamilie.
Nachdem Santini in den USA aus dem Militärdienst entlassen wird, wird er in seinem Heimatstaat Texas wegen schweren Raubes verhaftet. Dort soll er einen Lebensmittelladen mit einem Messer überfallen haben. Donald Santini legt auch ein Geständnis ab. Er kommt gegen Kaution frei und flieht entgegen allen Auflagen in den sogenannten Sunshine State, also nach Florida. Hier beginnt er eine neue Existenz. Er nennt sich jetzt Charles Michael Stevens und arbeitet als Hausmeister in einem Hotel. Außerdem findet er eine Freundin. Sie heißt Pamela Lynn Kincaid.
Er zieht bei der Frau und ihren Kindern in der Stadt Cape Coral ein. Pamelas Kinder besuchen eine nur wenige Straßen entfernte Kindertagesstätte namens Cape Child Development Center. Und dort kommt es zu einer schicksalhaften Begegnung. David, der sich jetzt ja Charles nennt, lernt die Geschäftsführerin der Kita kennen, eine 33 Jahre alte Frau namens Cynthia Wood.
Als Cynthia also Donald Santini kennenlernt, läuft bei ihr ein erbitterter Sorgerechtsstreit. Sie hat drei Kinder und erstattet zu der Zeit gerade Anzeigen gegen ihren Ehemann Barry Wood. Sie beschuldigt ihn, sie und ihren Sohn aus einer früheren Ehe körperlich misshandelt zu haben. Mit Barry hat sie zwei gemeinsame Kinder.
Donald Santini verspricht Cynthia Hilfe in dem Streit. Er behauptet, dass er ihr Informationen über ihren Mann besorgen kann, die ihr helfen könnten, das Sorgerecht für ihre Kinder zu erlangen. Das muss so ungefähr Anfang Juni 1984 gewesen sein.
Nur, dass aus dieser Hilfe überhaupt nichts wird. Vielmehr verschwindet Cynthia Wood. Am 9. Juni 1984 wird ihre Leiche in einem Wassergraben etwas außerhalb der Stadt Bradenton in Florida gefunden. Sie ist vollständig bekleidet. Die lokale Zeitung beschreibt schon bald einen Verdächtigen im Fall von Cynthia Wood. Gesucht werde ein großer, schlanker, blonder Mann, der einen blonden Schnurrbart trägt.
Der letzte Zeuge, der Cynthia Wood gesehen hat, ist ihr 14-jähriger Sohn Thomas. Der Polizei sagt, er habe sie in den braunen Ford von Charles Michael Stevens einsteigen sehen.
Eine Autopsie ergibt, dass die dreifache Mutter erdrosselt wurde. Ermittler können Fingerabdrücke sicherstellen. Schnell wird Donald Santini mit dem Mord in Verbindung gebracht. Die Behörden in Florida stellen einen Haftbefehl aus.
Doch da wird aus Donald Santini oder eben auch Charles Michael Stevens, wie er sich in Florida nennt, plötzlich Wellman Simmons. Statt in Florida lebt er nun in Kalifornien. Wieder entwischt der notorische Bösewicht, wieder legt er sich eine neue Existenz zu.
Irgendwann zwischen 1984 und 1990 lässt er sich in der 3000-Einwohner-Stadt Campo etwas außerhalb von San Diego nieder.
Ende der 1980er Jahre lernt Santini in einer Disco die thailändische Einwanderin Somnik kennen. 1990 heiratet das Paar in Las Vegas.
Santini gründet im Laufe der Jahre mehrere Unternehmen, darunter einen Antiquitätenhandel und ein thailändisches Restaurant. Er meldet mehrmals Konkurs unter seinem jeweiligen Decknamen an. Über die Jahre häuft er so Schulden in Höhe von mehreren hunderttausend Dollar an, mit denen er bei einer ganzen Reihe von Einzelpersonen und Firmen in der Kreide steht.
Kurz nach der Hochzeit von Donald Santini mit seiner thailändischen Frau wird die gemeinsame Tochter Whitney geboren. Encampo führte ein normales, bürgerliches Leben.
Vor seinen Nachbarn und auch seiner Tochter Whitney gibt er sich 20 Jahre älter aus, als er ist.
Keiner der 3000 Einwohner in Campo ahnt, wer ihr Nachbar wirklich ist. Donald Santini hat eine perfekte Fassade aufgebaut. Er ist sogar Präsident der örtlichen Wasserbehörde, nimmt also häufig an öffentlichen Versammlungen teil und wird von Nachbarn als Stütze der Gemeinde bezeichnet.
2018 gibt Donald Santini einem örtlichen Fernsehsender sogar ein Interview. Da geht es um einen tödlichen Autounfall, der sich in der Nähe eines von ihm verwalteten Apartmentkomplexes ereignet. In dem Bericht wird er als Wellman Simmons bezeichnet.
Aus den Jahren 2013 und 2018 gibt es Fotos von ihm. Sie zeigen Donald Santini als einen sehr gepflegten Mann, weißhaarig mit Schnurrbart, einer recht stylischen Brille und Outfits im Urlaubslook.
Wir springen jetzt aber ins Jahr 2023. Da sind 39 Jahre seit dem Mord an Cynthia Wood vergangen. Santini ist mittlerweile 65 Jahre alt. Seine Tochter Whitney hat inzwischen selbst ein Kind. Die Enkelin lebt bei Donald Santini und seiner Frau. Nachbarn beschreiben ihn als liebevollen und engagierten Großvater.
In 39 Jahren hat das FBI intensiv an diesem Cold Case gearbeitet und führt Donald Santini auf der Most Wanted-Liste der weltweit meistgesuchten Verbrecher. Die Suche führt die Ermittler nach Texas und nach Kalifornien und sogar bis nach Thailand, aber ohne jeglichen Erfolg.
Genau 39 Jahre nach dem Mord an Cynthia, am 7. Juni 2023, stellt sich aber dann endlich ein Erfolg ein. Denn im Juni 2023 versucht Donald Santini, einen Reisepass zu beantragen.
Dabei erhalten US-Marshals einen Tipp von einem Kopfgeldjäger aus Florida. Und der Tipp wird zum Volltreffer. Es gibt eine Übereinstimmung bei den Fingerabdrücken.
Für die Ermittler steht seit 1984 fest, Santini hat seine damalige Bekannte Cynthia Wood in Tampa, Florida erdrosselt und ihre Leiche in einem Kanal versenkt. Laut ihnen war Santini die letzte Person, die mit Wood gesehen wurde. Am Tatort wurden zudem seine Fingerabdrücke gefunden.
Nun können die Beamten Santini endlich orten. Ein Spezialkommando aus Zivilbeamten überwältigt ihn und nimmt ihn in seinem Zuhause in Campo fest.
Rick Fox ist seit Jahren ein direkter Nachbar von Santini. In einem Interview sagt er, dass es eines der schockierendsten Dinge war, die er je in seinem Leben gehört hat. Donald Santini kam oft zu Besuch zu ihm und, so wörtlich, er war ein sehr herzlicher Kerl, ein sehr netter Kerl.
Auch die Kollegen der Wasserbehörde sind geschockt. Und dann ist da natürlich noch Tochter Whitney, die zum ersten Mal von allem erfährt. Vom Mordverdacht, vom richtigen Namen ihres Vaters und von neuen, bisher unbekannten Familienangehörigen.
Denn plötzlich lüften sich weitere Geheimnisse aus der Vergangenheit. Im März 1990 soll Santini eine Frau in Nevada geheiratet haben und mit ihr kurz darauf eine Tochter bekommen haben. Und es gibt eine weitere Frau und eine weitere Tochter in Texas. Marla Santini heißt die Ex. Sie hat den Nachnamen beibehalten. Marla erzählt einem Sender, dass eine ihrer Töchter Donald Santini in den Nachrichten gesehen und wiedererkannt habe.
Da hatte sie bereits seit 40 Jahren nichts mehr von ihm gehört und nahm an, dass er tot sei. Dabei sind sie und Donald rechtlich immer noch verheiratet. Es kommt zum Videoanruf, aber Marla erkennt ihren Mann nicht wieder. Er sagt ihr, dass er sie und die Tochter wegen Dämonen verlassen habe und dass es nichts Persönliches gewesen sei.
Nach seiner 39-jährigen Flucht wartet Santini im Zentralgefängnis von San Diego auf seine Auslieferung nach Florida. Und er gibt zu, dass er Donald Santini und nicht Wellman Simmons ist. In dieser Zeit schreibt er per Hand einen 16 Seiten langen Brief. Den adressiert er an einen lokalen Nachrichtensender in San Diego.
können wir endlich los.
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Die Zeilen klingen wie folgt.
Die Dinge sind nicht so, wie sie zu sein scheinen. Ich habe das Gefühl, dass ich reingelegt werde. Ich habe meiner Frau und meiner Enkelin zugehört, wie sie vor Schmerz weinten und schrien. Ich habe das Gefühl, dass sie mich vielleicht nie wiedersehen werden. Ich kann kaum sprechen, ohne zu weinen.
Donald Santini wendet sich an einer Stelle auch an Cynthia Woods Familie und spricht ihr sein Mitgefühl aus. Den Mord gesteht er aber nicht. Santini erwähnt darüber hinaus, dass er als Kind missbraucht wurde und in seiner Jugend Tiere tötete. Auch für seine jahrzehntelange erfolgreiche Flucht hat er eine Erklärung.
Der Grund, warum ich so lange flüchten konnte, ist, dass ich ein liebevolles und respektvolles Leben führe.
Spezialermittler bringen Donald Santini von Kalifornien nach Florida. Dort sitzt er im Orient Road Jail Gefängnis in Tampa und wartet auf seinen Mordprozess. In Florida droht ihm die Todesstrafe.
Und dieses Mal wird er natürlich ohne Kaution in Untersuchungshaft genommen. Eine Richterin bezeichnet ihn als die Definition von Fluchtgefahr.
Ihr fragt euch sicher, wie er all die Jahre durchgekommen ist. Das tat zumindest die amerikanische Öffentlichkeit. Eine ehemalige FBI-Sonderermittlerin sagt dazu, dass er hervorragende gefälschte Dokumente gehabt haben muss, darunter Geburtsurkunden, Führerscheine und Sozialversicherungskarten.
Es ist wirklich kaum vorstellbar, wie man so lange untertauchen kann, aber gleichzeitig am Leben teilnimmt. Und das über Jahrzehnte hinweg. In Deutschland haben wir ja nach der Festnahme der RAF-Terroristin Daniela Klette gerade ebenfalls einen recht prominenten Fall.
Und wenn dann die Wahrheit über die Person ans Licht kommt, dann will es das Umfeld eben oft nicht wahrhaben. So ist das auch bei Santinis Tochter Whitney. Inzwischen nennt sie sich Alexandra Rattu. In mehreren Online-Posts beteuert sie Santinis Unschuld. In einem schreibt sie zum Beispiel, mein Vater hat es nicht getan. In einem anderen postet sie, neben einem Video, das ihren Vater bei der Verhaftung auf einer Polizeiwache zeigt, ich vermisse dich, Papa, bleib stark.
Alexandra hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Auf dem hat sie ein Interview veröffentlicht. Sie wird da unter anderem gefragt, ob ihr Vater jemals über seine Vergangenheit gesprochen hat.
Ja, die ganze Zeit. Er hat mir all die Geschichten aus seiner Kindheit in Texas erzählt. Und auch alles über seine Freundinnen.
Auf die Frage, wie sie ihren Vater grundsätzlich beschreiben würde, antwortet sie,
mein Vater ist der beste Vater, den man sich wünschen könnte. Er behandelt mich und meine Mutter sehr gut. Ich hatte nie eine schlechte Kindheit, nie eine traumatische Erfahrung.
Auch der Daily Mail hat sie ein langes Interview gegeben. In dem erzählt sie von ihrem normalen Leben und dass sich ihre Eltern nie gestritten haben. Sie glaubt, dass ihr Vater von seinen wütenden anderen Kindern aus vorherigen Beziehungen reingelegt wurde. Sie ist fest überzeugt davon, dass ihr Vater unschuldig ist.
Alexandra sagt aber auch, ihr Vater sei in den letzten 12 Monaten vor seiner Verhaftung etwas paranoider geworden und wollte nicht, dass sie Bilder von ihm ins Internet stellt.
Und sie schließt sich der Theorie ihres Vaters an, wer den Mord wirklich begangen haben könnte. Cynthia Wood sei Opfer eines Auftragsmordes und dahinter stecke ihr Ehemann, von dem sie sich ja scheiden lassen wollte.
Nach all den Theorien kommen wir jetzt zum Urteil. Und das fällt Mitte November 2023. Eigentlich sollte Donald Santini Ende November wegen Mordes ersten Grades vor Gericht stehen. Doch er bekennt sich des Mordes zweiten Grades schuldig. So kommt es zu einer Einigung mit der Staatsanwaltschaft und er kann eine Anklage wegen Mordes ersten Grades vermeiden.
Der Deal sieht dann wie folgt aus. 50 Jahre Gefängnis mit 15 Jahren Bewährung anstelle von lebenslänglicher Haft.
Mit gefesselten Händen im Gerichtssaal bedankt sich Donald Santini für dieses Urteil. Ob ihm das noch was bringt im Alter von 65 Jahren, das sei jetzt mal dahingestellt.
Tja, allerdings. In diesem Fall bleiben sowieso viele Fragen offen. Die Staatsanwaltschaft bestätigt aber, dass Santini mit dem Mord an Cynthia Wood beauftragt wurde. Wer ihn angeheuert haben könnte, dazu gibt es nur Vermutungen.
Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe. Ein echter Cold Case, der erst vor wenigen Monaten nach über 39 Jahren gelöst werden konnte. Das Skript hat Ariane Werner erstellt. Recherchiert mit Artikeln von Daily Mail, CBS News, ABC Action News, Tampa Bay und 10 News San Diego. Aufnahme und Schnitt Stefan Netzeband, Postproduktion durch Schwarz Audio Berlin.
Wir danken euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, liebe Krimi-Freunde, euer Stefan
und euer Mirko. Ciao, ciao. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug? Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich, wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.